Deutschlandfunk, das war der Tag.
Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt weiter ungebremst. Die Inzidenz lag heute Morgen bei 372,7. Insgesamt wurden über 100.000 Neuansteckungen an diesem Wochenende gemeldet. In immer mehr Bundesländern treten Beschränkungen in Kraft und auch Österreich steht vor einschneidenden Maßnahmen, die jedoch nicht neu sind. Morgen beginnt dort ein neuer dreiwöchiger Lockdown, auch für Geimpfte. Wir berichten gleich aus Wien und fassen vorher die Corona-Debatte in Deutschland zusammen. In den Niederlanden und in Belgien eskalieren Proteste gegen schärfere Regeln und auch dazu gleich mehr. Dann sind wir im Sudan. In dem ostafrikanischen Land ist Ministerpräsident Hamdok wieder im Amt nach dem Militärputsch Ende Oktober. In Chile wählen die Menschen ein neues Staatsoberhaupt. Zum Abschluss werfen wir noch einen Blick in die Zeitungskommentare von morgen und ab 23.30 Uhr rufen wir dann Nürnberg und begeben uns auf die Spuren der Reporterlegende Günter Koch, die morgen 80 Jahre alt wird. Im Studio bis 23.30 Uhr ist Jonas Panning. Ihnen einen schönen guten Abend. In Deutschland steigen die Corona-Zahlen immer weiter und in der Debatte geht es momentan vor allem um Auffrischungsimpfungen und Impfpflicht. Zwei Themen, die uns, da sind sich Experten einig, momentan nicht helfen werden, die hohen Infektionszahlen schnell zu senken. Das geht vor allem durch Kontaktbeschränkungen, weshalb immer mehr Bundesländer ihre Maßnahmen jetzt wieder hochfahren. Katharina Hamberger gibt aus unserem Berliner Hauptstadtstudio zu Beginn ihres Berichts einen Überblick.
Angesichts der steigenden Corona-Zahlen sind in einigen Bundesländern härtere Maßnahmen beschlossen worden, die vor allem diejenigen treffen, die sich nicht impfen lassen wollen, auch wenn sie die Möglichkeit dafür hätten. So setzen Schleswig-Holstein, das Saarland und Hamburg weitgehend auf die 2G-Regelung in vielen Bereichen. In Baden-Württemberg gibt es zudem noch strengere Regelungen für sogenannte Hotspot-Landkreise mit einer Inzidenz über 600. Dort gelten für Ungeimpfte nun nächtliche Ausgangsbeschränkungen, sprich, sie dürfen zwischen 21 und 5 Uhr ihre eigenen vier Wände nur aus einem triftigen Grund verlassen. Auch in Bayern und Sachsen gibt es zusätzlich zu den dort verschärften Regelungen wie Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte Maßnahmen, mit denen das Infektionsgeschehen in den Landkreisen mit einer Inzidenz von über 1000 verlangsamt werden soll. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sprach von einer Notbremse. Schulen und Kindergärten sollen in allen Bundesländern bislang geöffnet bleiben. Von Seiten der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin wird gefordert, dass dies auch so bleibt. Der Präsident der DGKJ, Georg Dötsch, sagte der Rheinischen Post, er plädiere dringend dafür, den Schulbetrieb während der gesamten vierten Welle aufrechtzuerhalten. Von Seiten des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte heißt es, Schul- und Kitaschließungen würden nie primär dem Schutz der Minderjährigen dienen, sondern dem Schutz der Erwachsenen, vor allem der ungeimpften Erwachsenen. Der BVKJ fordert außerdem von Jens Spahn, dem geschäftsführenden Gesundheitsminister, dass er die Beschränkungen bei den Bestellungen für den BioNTech-Impfstoff zurücknimmt. Der Beschluss verhindere die Impfung von Kindern und Jugendlichen, da die Ständige Impfkommission für sie ausschließlich BioNTech empfehle, heißt es in einer Resolution des Verbandes, über die Neue Osnabrücker Zeitung berichtet. Spahn hatte in einem Schreiben an die Länder dazu aufgefordert, dass nun vermehrt der Impfstoff von Moderna eingesetzt werden soll, weil viele der eingelagerten Dosen des Vakzins im ersten Quartal 2022 verfallen. Zudem sollen die Bestellungen für den BioNTech-Impfstoff auf eine bestimmte Menge pro Woche begrenzt werden. Kritik an dieser Entscheidung kam auch aus den Ländern. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holitschek, der ja auch Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz ist, nannte die Begrenzung des Impfstoffes inakzeptabel. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig meint, das Gesundheitsministerium werfe damit Brocken in das Impfgetriebe. Sie habe kein Verständnis mehr für dieses Hin und Her. Die angekündigte Begrenzung soll unverzüglich zurückgenommen werden, fordert SPD-Politikerin Schwesig in der Bild am Sonntag. Gesundheitsminister Spahn versucht derweil zu beruhigen, es sei genug Impfstoff vorhanden.
Allein nächste Woche werden 6 Millionen Dosen von BioNTech ausgeliefert. Das heißt aber auch, unser Lager läuft gerade leer. Und deswegen müssen wir eben zusätzlich zum Impfstoff von BioNTech auch den von Moderna stärker wieder mit einsetzen. Das sind beides gute, sichere und wirksame Impfstoffe, gerade auch für die Auffrischimpfung,
sagte Spahn dem ZDF. Er kündigte außerdem an, dass sein Haus einen Gesetzentwurf für eine Impfpflicht für Personal im Gesundheitswesen erarbeiten wird, wenn die Ampelmehrheit im Bundestag, also SPD, Grüne und FDP, ihn darum bitte. Dass diese Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen kommt, wird weitgehend befürwortet. Der bayerische Ministerpräsident Söder hat sich auch dafür ausgesprochen, dass über eine allgemeine Impfpflicht debattiert wird. Das stößt jedoch nicht auf Zustimmung in den Ampelparteien. Der geschäftsführende Außenminister Heiko Maas sagte, eine solche Impfpflicht werde es nicht geben, weil man es nicht für notwendig und auch aus verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten für schwierig halte. FDP-Politiker Michael Theurer plädierte im ZDF dafür, stattdessen zunächst andere Wege auszuprobieren.
In Spanien wurden alle Bürgerinnen und Bürger angeschrieben und haben einen Impftermin angeboten bekommen. Es wird niederschwellig geimpft, auch am Strand. Und in Israel ist die Impfquote viel höher ohne Impfpflicht, einfach durch niederschwellige Angebote. Das brauchen wir in Deutschland auch.
So Theurer. In der Union hingegen mehren sich die Stimmen derjenigen, die sich für eine allgemeine Impfpflicht aussprechen. So schreibt Tilman Kuban, der Vorsitzende der Jungen Union, in der Welt am Sonntag, jetzt sei ein Punkt gekommen, an dem man ganz klar sagen müsse, es brauche eine de facto Impfpflicht und einen Lockdown für Ungeimpfte, so der CDU-Politiker Kuban. Ebenfalls der Welt sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, er hoffe noch, dass es ohne allgemeine Impfpflicht gehe, doch er sei bereit, diesen Schritt zu gehen. Er sei für weitere Maßnahmen für Ungeimpfte, etwa eben Impfpflichten oder zusätzliche Einschränkungen offen. So Christdemokrat Günther.
Katharina Hamberger aus Berlin. Noch dramatischer als in Deutschland ist die Situation im Süden, im Südosten Europas. In Kroatien, Slowenien und auch in Österreich liegen die Inzidenzen um 1000. In Österreich sind heute noch mal viele Menschen auf die Weihnachtsmärkte gegangen, die bereits geöffnet hatten. Denn ab morgen geht in Österreich erneut ein Lockdown los, zunächst bis zum 13. Dezember. Vorher wurde in Wien gegen die Maßnahmen demonstriert und Teile der Ungeimpften werden immer radikaler, so die Sorge des österreichischen Innenministers. Clemens Fehrenkotte berichtet aus Wien.
Die große Anti-Corona-Demonstration in der Wiener Innenstadt sei größtenteils friedlich verlaufen, trotz einer, Zitat, deutlich aufgeheizten und aggressiven Stimmung, sagte Österreichs Innenminister Karl Nehammer, ÖVP. Unter den rund 40.000 Teilnehmern der Demonstration, zu der vor allem die rechte FPÖ aufgerufen hatte, hätten sich unter anderem so wörtlich besorgte Bürger befunden, die die jüngsten Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung der Pandemie ablehnten. Allerdings, so Nehammer, unter Hinweis auf die bisherigen Anti-Corona-Kundgebungen.
Es waren wieder altbekannte Neonazis aus längst vergangenen Tagen anwesend, genauso wie Vertreter der neuen rechtsextremen Szene. Es gab wieder unter den vielen friedlichen Demonstrantinnen und Demonstranten, und das betone ich ausdrücklich, wieder gewaltbereite Hooligan-Gruppen, die sich einzelne Scharmützel mit der Polizei geliefert haben.
Erneut habe es eine Verharmlosung des Holocaust gegeben. Vereinzelt seien Judensterne mit der Aufschrift ungeimpft getragen worden. Und Bundeskanzler Alexander Schallenberg sei auf Plakaten mit dem SS-Auschwitz-Mörderarzt Mengele verglichen worden. Dies sei, so Nehammer, absolut inakzeptabel und werde strafrechtlich geahndet. Es habe zudem Morddrohungen gegen Schallenberg und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein gegeben. Insgesamt habe die Polizei in den vergangenen Tagen bei ihren Kontrollen der bisherigen Maßnahmen im Land festgestellt,
dass sich die Stimmung auch bei denen, die nicht geimpft sind und die gegen die Maßnahmen der Gesundheitsbehörden sind, auch zum Teil deutlich radikalisiert hat.
Verfassungsministerin Caroline Edtstadler, ÖVP, sagte, sie habe es lange Zeit ausgeschlossen, dass, Zitat, wir in Österreich eine Impfpflicht bei Covid-19 einführen müssen. Aber die Realitäten hätten die Regierung eines Besseren belehrt. Ab einem gewissen Zeitpunkt, offensichtlich, sei es auch notwendig, Staatsbürgern zu sagen, dass sie Rechte, aber auch Pflichten hätten. In dem Gesetz, dessen Einzelheiten zunächst ausgearbeitet und später vom Parlament verabschiedet werden müssten, würde es Geldstrafen geben, falls Ungeimpfte nach der Zusendung eines Impftermins durch die Gesundheitsbehörden die Impfung verweigern würden. Im ORF sagte die Verfassungsministerin auf die Frage, ob sie Bußgelder von 3.600 für die Verweigerung der Erstimpfung und 1.450 Euro für die Verweigerung der Drittimpfung für angemessen halte.
Natürlich ist das Ziel, dass man nicht nur den Erststich holt, sondern dass man wirklich die Vollimmunisierung bis zum Drittstich sich abholt und deshalb auch abgestuft. Diese Idee, der kann ich viel abgewinnen, dass man hier unterschiedliche Stufen auch vorsieht.
Es werde in dem Gesetz natürlich auch Ausnahmen für Menschen geben, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden könnten, so Edtstadler.
Aus Wien war das Clemens Fehrenkotte. Auch in anderen europäischen Ländern gab es am Wochenende Proteste. In den Niederlanden ist es die letzten beiden Nächte zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. In mehreren Städten wurden Polizisten angegriffen und es fielen Schüsse. Viele Menschen wurden festgenommen. Ludger Katzmierzak dazu aus Den Haag.
Straßenschlachten, Brände und mehr als 100 Festnahmen. Das Wochenende in den Niederlanden war geprägt von Hass und Gewalt. Es begann am Freitagabend in der Rotterdamer Innenstadt, wo sich mehrere hundert Menschen versammelt hatten, um gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung zu protestieren. Die Stadt sei vorab über die Kundgebung informiert worden, erklärte Bürgermeister Ahmed Abu Taleb. Da sei allerdings noch von einer friedlichen Demonstration die Rede gewesen. Leider musste die Polizei sehr schnell feststellen, dass einige der Demonstranten nichts Friedliches im Sinn hatten. Die waren darauf aus, Krawall zu machen und die Polizei herauszufordern, öffentliches Eigentum zu zerstören, Feuer zu legen und Barrikaden aufzubauen. Es war eine Orgie der Gewalt, anders kann ich es nicht deuten.
Eine Orgie von Gewalt, ich kann es nicht anders deuten.
400 Einsatzkräfte stemmten sich der Gewalt entgegen. Sie wurden mit Steinen und Feuerwerkskörpern beworfen und gingen ihrerseits mit Schlagstöcken und Wasserwerfern gegen die Randalierer vor. Ampeln, Verkehrsschilder und Schaufenster wurden zerstört, ein Polizeiauto, mehrere Motorroller und Fahrräder in Brand gesteckt. Die Polizei habe zunächst Warnschüsse abgegeben, so Bürgermeister Abu Taleb. Die Angreifer seien dennoch immer aggressiver geworden. Die Polizei ist mehrfach hart von Randalierern attackiert worden und sah sich gezwungen, sich mit Waffengewalt zu verteidigen. Dabei ist auch gezielt geschossen worden. Es gab dabei auch Verletzte. Die Feuerwehr wurde bei ihren Löscharbeiten behindert. Auch da musste die Polizei eingreifen und auch da wurde geschossen. Laut Medienberichten wurden 3 Personen durch diese Schüsse verletzt. 51 Krawallmacher landeten in Polizeigewahrsam. In der Nacht darauf eskalierte die Gewalt in Den Haag, Roermond und mehreren kleineren Städten, darunter im Fischerort Ürk am Eiselmeer, in dem es seit 1,5 Jahren immer wieder zu schweren Ausschreitungen kommt. Auch in Den Haag seien Feuerwehrleute beim Löschen von Bränden angegriffen worden, meldet die Polizei. Außerdem habe jemand einen Stein durch das Fenster eines Rettungswagens geworfen, der gerade einen Patienten transportierte. Justizminister Ferdinand Grapperhaus ist davon überzeugt, dass der Protest der überwiegend jungen Menschen gegen Ausgangsbeschränkungen und Zugangsregeln für viele nur ein Vorwand ist. Dies sind aus meiner Sicht kriminelle Verbindungen. Wir reden hier über organisierte Kriminalität. Das hat auch nichts mit Demonstrieren zu tun. Hier geht es einzig und allein darum, die Polizei zu attackieren und zu misshandeln. Nicht nur Polizisten, auch Feuerwehrleute. Grapperhaus beobachtet ein zunehmendes Misstrauen der Gesellschaft gegenüber dem Staat und damit auch gegenüber der Polizei. Geschürt würden solche Gefühle durch inakzeptable Rhetorik im Parlament, so der Justizminister. Eine deutliche Kritik am rechtspopulistischen Forum für Demokratie, deren Abgeordnete immer radikalere Töne anschlagen und Regierungsparteien mit Tribunalen drohen, die die vermeintlichen Verbrechen der Corona-Politik aufarbeiten werden. In den Niederlanden gilt seit einer Woche ein Teil-Lockdown. Wenn dieser Anfang Dezember endet, soll nach dem Willen des Kabinetts fast überall die 2G-Regel gelten. Ein negativer Corona-Test reicht dann nicht mehr aus, um ins Restaurant, Theater oder ins Fußballstadion zu gehen.
Ludger Katzmierzak über Ausschreitungen in den Niederlanden. In der belgischen Hauptstadt Brüssel sind heute Nachmittag mehr als 30.000 Menschen auf die Straße gegangen, um gegen strengere Regeln zu demonstrieren. Auch hier kam es zu Gewalt. Jakob Meyer meldet sich aus Brüssel.
An der Demonstration unter dem Motto »Gemeinsam für die Freiheit« nahmen nach Angaben der Polizei rund 35.000 Menschen teil. Dabei kam es in der Nähe des Brüsseler Europaviertels zu Ausschreitungen. Autos wurden beschädigt, die Demonstranten errichteten Barrikaden, die sie dann in Brand setzten und warfen Feuerwerkskörper auf Polizisten. Auf Videos in sozialen Netzwerken sind brennende Holzhaufen in der Innenstadt zu sehen. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein und kesselte Gruppen von Demonstranten ein. Gegen 17 Uhr löste die Polizei die Demonstration auf. Der Protest der Teilnehmerinnen und Teilnehmer richtete sich gegen die Pflicht, in vielen Bereichen des täglichen Lebens Covid-Zertifikate vorzuzeigen, was aus ihrer Sicht die Gesellschaft spaltet. Viele protestierten aber auch ganz allgemein gegen Corona-Beschränkungen. Nur wenige Demonstrantinnen und Demonstranten trugen Masken. In mehreren niederländischen Städten war es in den vergangenen Nächten bei ähnlichen Demonstrationen zu schweren Ausschreitungen gekommen.
Jakob Meyer. Und damit ins Inland und zur CDU. 3 Kandidaten bewerben sich für das Amt des Parteivorsitzenden. Norbert Röttgen, Helge Braun und Friedrich Merz. Morgen beginnt die Vorstellungsphase und einer der Kandidaten, Friedrich Merz, früherer Fraktionschef im Bundestag, geht mit seiner Partei hart ins Gericht heute. Dazu Kai Clement aus Berlin.
Eine Partei im Niedergang, so die Diagnose von Friedrich Merz im Interview mit der Bild am Sonntag. Die CDU stecke in einer schweren Krise. Ihr Charakter als Volkspartei sei gefährdet. Wörtlich fügt er hinzu, wir haben bei keinem Thema mehr die Meinungsführerschaft, nicht einmal mehr in der Wirtschaftspolitik. Wir haben in keiner Altersgruppe mehr den höchsten Wähleranteil, nicht einmal mehr bei den über 60-Jährigen. Bei der Wahl im September hatte die Union mit einem Ergebnis von nur noch 24% einen erdrutschartigen Verlust und das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte erlebt. Der Wirtschaftspolitiker Merz betont angesichts seiner Partei, in der sich nur Männer um den Vorsitz bewerben, die Rolle der Familienpolitik. Sollte er Vorsitzender werden, werde die CDU ein sehr familienfreundlicher Arbeitgeber werden. Auszeiten für Kinder dürften nicht zu einem Karriereknick führen. Morgen beginnen die Vorstellungsrunden, sogenannte CDU-Lives, in denen Merz, der geschäftsführende Kanzleramtschef Braun und der Außenpolitiker Röttgen um die Stimmen der Mitglieder werben. Merz hat bereits zweimal vergeblich für den Vorsitz kandidiert.
Kai Clement, es ist 23.20 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk. Im Sudan in Ostafrika hat Ende Oktober das Militär geputscht. Der Regierungschef wurde abgesetzt, doch auch danach kam das Land nicht zur Ruhe. Die Menschen gingen auf die Straße und demonstrierten gegen die Generäle. Jetzt hat die Armee den abgesetzten Ministerpräsidenten Hamdok wieder ernannt und will mit ihm erneut eine Übergangsregierung bilden. Dagegen gibt es im Sudan jetzt neuerliche Proteste. Björn Blaschke berichtet.
Die Vereinbarung im Sudan ist zum Abschluss gebracht. Der Putschistenführer Abdel Fattah al-Burhan und der gestürzte Regierungschef Abdallah Hamdok sind sich darüber einig geworden, dass Hamdok seine Arbeit wieder aufnimmt. Außerdem sollen alle, die nach dem Putsch am 25. Oktober verhaftet wurden, wieder auf freien Fuß kommen. Im Zuge der Unterzeichnung der Vereinbarung erklärte Hamdok am Nachmittag, er wolle mit seiner Rückkehr ins Amt des Regierungschefs weiteres Blutvergießen vermeiden. Wenn ich diese Vereinbarung unterschreibe, möchte ich das Blutvergießen der Sudanesen stoppen und die Energie der Jugend für den Aufbau und den Wiederaufbau erhalten. Hamdok soll nun ein unabhängiges Übergangskabinett aus Spezialisten bilden, so hieß es aus der Umma-Partei, der größten des Sudan, die der Opposition angehört. Hamdok selbst deutete an, dass er an den alten Plänen festhalte. Nach dem Sturz des autokratischen Machthabers Omar al-Bashir nach einem Volksaufstand im April 2019 war Hamdok Chef einer Übergangsregierung geworden. Die sollte den demokratischen Prozess vorantreiben und für kommendes Jahr eine Wahl vorbereiten. Dass das nach dem Putsch noch so kommen würde, daran hatten viele Sudanesen in den zurückliegenden Wochen gezweifelt. Hamdok deutete nun aber an, dass zumindest er an der Wahl festhalten wolle. Als ich die Ernennung zum Übergangsregierungschef annahm, wusste ich voll und ganz, dass diese Straße nicht mit Rosen beladen sein würde. Sie ist eher unwegbar, nicht gerade. Sie birgt Risiken. Mit Willen und vereinten Händen können wir unser Land jedoch in Sicherheit bringen. Lasst uns alle als Sudanesen einen und die Interessen der Nation betrachten. Lasst uns vereinbaren, wie der Sudan regiert werden soll und die Entscheidung, wer den Sudan regiert, dem großartigen Volk des Sudan überlassen. Hamdok nahm die Einigung mit den Militärs zum Anlass, auf Erfolge hinzuweisen. Zusammen mit den Militärs, die im Oktober den Putsch anführten, hätten die Zivilisten viel im Land erreicht. Wir haben den Sudan wieder in die internationale Gemeinschaft zurückgeführt, seinen Namen von der schwarzen Liste der Terroristen herunterbekommen, Wirtschaft und Frieden gestärkt. Das sind große Leistungen. Wir stehen jedoch noch vor vielen Herausforderungen. Eindeutig der Versuch einer Rechtfertigung dafür, dass sich Hamdok auf einen Handel mit den Putschisten eingelassen hat. Allerdings lassen sich die zivilen Parteien, die vor dem Putsch mit Hamdok und den Militärs regierten, darauf nicht so schnell ein. Sie wollen ihre Proteste nicht aufgeben. Wir bekräftigen unsere klare Position: keine Verhandlungen, keine Partnerschaft und keine Anerkennung der Putschisten, erklärte das Bündnis FFC. Und Tausende Demonstranten marschierten am Nachmittag in der Hauptstadt Khartoum zum Präsidentenpalast und verlangten die Abdankung des Putschistenführers General Abdel Fattah al-Burhan.
Zur Lage im Sudan, Björn Blaschke. Chile ist ein Land im Umbruch. Auch hier haben die Menschen demonstriert und eine Verfassungsreform erzwungen. Seit dem Frühjahr wird ein neues Grundgesetz ausgearbeitet, das im nächsten Jahr fertig sein soll. Währenddessen wurde heute ein neues Staatsoberhaupt gewählt. Anne Herberg berichtet.
Als Favoriten für das Präsidentschaftsamt gelten der erst 35 Jahre alte Abgeordnete und ehemalige Studentenführer Gabriel Boric vom Linksbündnis Apruebo Dignidad und der 55-jährige deutschstämmige Rechtsaußenpolitiker José Antonio Kast von der Republikanischen Partei. Während Boric der sozialen Ungleichheit den Kampf ansagte, gilt Kast als Bewunderer des neoliberalen Wirtschaftsmodells des früheren Militärdiktators Augusto Pinochet. Gewählt werden am Sonntag auch ein neues Repräsentantenhaus sowie 2/3 der Senatoren. Die Wahl gilt auch deswegen als besonders bedeutsam, da in der Amtszeit des neuen Kongresses ein Referendum über eine neue Verfassung abgehalten wird. Nach einer historischen Volksabstimmung im vergangenen Jahr hatte im Sommer eine verfassungsgebende Versammlung ihre Arbeit aufgenommen. Die Abschaffung der bisherigen, aus der Pinochet-Diktatur stammenden Charta Magna war eine der zentralen Forderungen der Protestbewegung mit Dutzenden Toten des Jahres 2019. Viele Chilenen sehen in der Diktaturverfassung die Ursache für die tiefe Kluft zwischen Arm und Reich.
Anne Herberg. Und nochmal zurück ins Inland. Den Zahlungsdienstleister Wirecard haben 1,9 Milliarden Euro zu Fall gebracht. Geld, das es nie gab, sondern nur in den Bilanzen stand. Davon war man bislang ausgegangen. Doch Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung geben nun Anhaltspunkte, dass das Geld aus der Firma abgeflossen sein könnte. Paulina Milling dazu.
Demnach sollen hunderte Millionen Euro doch über die interne Bank von Wirecard geflossen sein, über vermeintliche Partner aus Asien in die Karibik und andere Offshore- und Steuerparadiese. Dieses Schema hält die Verteidigung von Ex-Wirecard-CEO Markus Braun für eine Art Schattenstruktur, von der ihr Mandant nichts gewusst habe. Sie hofft, dass die neuen Belege Braun entlasten könnten, sodass er bis zum Prozess vielleicht sogar aus der Untersuchungshaft entlassen werden könnte. Die Staatsanwaltschaft kennt die neuen Belege, bleibt aber bei ihrem Vorwurf, dass die Partner in Asien ganz oder größtenteils erfunden seien. Sie vermutet hinter den jetzt aufgetauchten Zahlungen eher ein Geldwäschemodell und wirft Braun weiter bandenmäßigen Betrug an Investoren und Banken vor, Bilanzfälschung, Marktmanipulation und Untreue. Ihm drohen 15 Jahre Haft. Sollten bei Wirecard 100 Millionen Euro womöglich doch vorhanden gewesen sein, könnte das auch für die Anleger von Bedeutung sein, nämlich dann, wenn man dieser Gelder habhaft werden könnte. Denn Wirecard-Anleger hatten bisher kaum Chancen auf Schadensersatz, Klagen gegen ehemalige Beteiligte schienen ausweglos.
Paulina Milling. Und jetzt Auszüge aus Zeitungskommentaren von morgen, zusammengestellt von Ingrid Tramm, gelesen von Jan Kämmerer.
Im Mittelpunkt der Kommentare steht die Corona-Politik. Insbesondere die Ankündigung, wonach die Lieferung des BioNTech-Impfstoffs gedeckelt werden soll. Dazu schreibt die Neue Osnabrücker Zeitung: Mit seinem BioNTech-Bestelllimit für Arztpraxen hat der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn ein unheilvolles Chaos angerichtet. Der so bitter benötigte Impfturbo droht schon wieder zu stocken. Die Absicht ist ja völlig einleuchtend, die eingelagerten Moderna-Dosen an den Mann und die Frau zu bringen, bevor das Verfallsdatum abläuft. Für alle über 30-Jährigen steht Moderna BioNTech in nichts nach, ist ebenso sicher und genauso wirksam. Hat nur keiner mitbekommen. Mal wieder ist es eine desaströse Kommunikation, die den Kampf gegen Corona so unnötig erschwert. Die Volksstimme aus Magdeburg stellt fest: Ärzte sind stinksauer, müssen die Impfkandidaten in zeitraubenden Aufklärungsgesprächen davon überzeugen, dass Moderna als Auffrischung auch okay ist. Dass es sich bei allem um eine besonders drastische Variante von grobem Unfug handelt, ist Jens Spahn möglicherweise sogar klar. Auch, dass es ihm, dem geschäftsführenden Gesundheitsminister, nicht weiter schaden kann. In ein paar Wochen ist er sowieso raus. Kritik kommt auch von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Kurzsichtiges Handeln mit schlechtem Timing, wie nun bei der Begrenzung des BioNTech-Impfstoffs, ist nicht hilfreich. Natürlich ist eine Auffrischung mit Moderna sinnvoll, aber dann sollte man es den Leuten auch so sagen und ihnen nicht das Gefühl geben, dass sie einen Zweite-Wahl-Impfstoff kurz vor dem Verfall bekommen. In der Berliner Morgenpost heißt es: Warum Spahn dieses Vertrauen nun verspielt und die Impfwilligen verunsichert, ist niemandem begreiflich zu machen. Auf dieses Abschiedsgeschenk von Jens Spahn als Gesundheitsminister hätte man gern verzichtet. Die badischen neuesten Nachrichten glauben, dass ein Teil der Entscheider das exponentielle Wachstum der Ansteckungen noch nicht verstanden habe. Das Virus verbreitet sich nicht mit gleichmäßigem Tempo, sondern mit Wucht. Das heißt im Umkehrschluss, dass der Bremsweg lang ist und deshalb nicht bis zum Auftürmen einer Welle gewartet werden sollte. Das ist aber zum Leidwesen aller wieder passiert. Die Lernkurve der deutschen Politik ist flacher als die Wachstumskurve des Virus. Die Süddeutsche Zeitung ist überzeugt: Auch wenn Bayern und Sachsen strengere Regeln für Ungeimpfte in Hotspots verordnet haben, es wird nicht reichen, Bars, Diskotheken und Weihnachtsmärkte zuzumachen. Verweigern weiterhin so viele Menschen die Immunisierung, wird auch Deutschland nicht um eine Impfpflicht herumkommen.
Dankeschön, Jan Kämmerer, mit einigen Pressekommentaren von morgen, zusammengestellt von Ingrid Tramm. Bei uns gibt es morgen früh um 7.15 Uhr unter anderem ein Interview mit dem bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holitschek in den Informationen am Morgen mit Dirk Müller. Das war diese Ausgabe von Das war der Tag. Mein Name ist Jonas Panning. Ihnen noch einen schönen Abend und eine gute Nacht.